Für alle, die dich nicht kennen, stell dich bitte mal kurz vor.
Ich heiße Anne. Ich bin seit 31. Juli vor allen Dingen bekannt geworden, weil ich die Freundin von jemandem bin, dem vorgeworfen wird, Mitglied in einer terroristischen Vereinigung in Deutschland zu sein, André Holl. Der wurde am 31. Juli morgens um 7 bei uns in der Wohnung von einem bewaffneten Polizeikommando festgenommen und hat danach 3 Wochen in Untersuchungshaft in Berlin-Moabit gesessen. Ganz grundsätzlich, weil ihm seit einem Jahr unterstellt wird, der Kopf oder einer der Köpfe der sogenannten militanten Gruppe zu sein, der wiederum vorgeworfen wird, in der Bundesrepublik eine Reihe von Brandanschlägen begangen zu haben. Nach denen wird schon relativ lange gesucht. Es gibt auch ein weiteres Verfahren gegen andere Leute unter einem anderen Aktenzeichen, auch gegen die militante Gruppe. Aber in diesem Fall betraf das also 4 Leute, die vor allen Dingen deswegen in dieses Verfahren geraten sind, weil sie bestimmte Texte geschrieben und im Netz veröffentlicht haben zu unterschiedlichen Themen. Dann hat es eine Textanalyse gegeben. Außerdem ist es so, dass das BKA ein bestimmtes Raster hat, was sie denken, wie diese Leute, die zur militanten Gruppe gehören, was das für Leute sind. Das beinhaltet unter anderem, dass sie enge persönliche Freunde haben, dass sie relativ unauffällig leben, dass sie keinem, also weder klassische Autonome noch klassische Anti-Imps, sondern irgendwie links sind, dass sie sich gut und akademisch und analytisch schriftlich ausdrücken können, dass sie ein fundiertes politisches Wissen haben. Das war bei denen allen so und deswegen wurde ein Jahr lang gegen sie ermittelt. Außerdem wurde bei ihnen sogenanntes konspiratives Verhalten festgestellt, was laut BKA auch ganz klassisch ist für Terroristen. Ich finde es jetzt auch nicht wirklich überraschend, was dabei überraschend ist, was da als konspiratives Verhalten festgestellt wurde. Nämlich zum Beispiel, wenn Leute zu einem Treffen gehen und ihre Handys nicht mitnehmen oder sich am Telefon verabreden und nicht ganz deutlich sagen, wann und wo und warum sie sich treffen und worüber sie reden wollen. Also wenn du deinen Freund anrufst und sagst, lass uns doch morgen wieder in die Kneipe um die Ecke gehen, weil wir so lange nicht mehr miteinander gesprochen haben, dann ist das hochkonspirativ in den Augen des BKA. Und das ist jetzt kein Scherz, sondern das ist tatsächlich so, also richtig ernst gemeint, und damit werden dann letzten Endes Leute zu Terroristen gemacht. Bei André war es so, dass er dann außerdem im ersten Halbjahr diesen Jahres sich 2-mal mit jemandem getroffen hat unter angeblich solchen konspirativen Umständen, und der ist daraufhin auch mit in diese Überwachung geraten, weil das ist eben das Perfide an diesem Terrorismus oder 129a-Verfahren, der Paragraph, nach dem das verfolgt wird, dass die Überwachung permanent ausgedehnt wird auf alle Leute, die mit denen zu tun haben, denen was vorgeworfen wird. Die werden also alle erstmal mit überwacht. In dem Fall müsste man dann vielleicht sagen, dass das BKA mal Glück gehabt hat, vermutlich, wenn das stimmt, was sie sagen, und vieles von dem, was sie sagen, stimmt nicht. Aber in dem Fall ist es eben so, dass dieser eine, mit dem sich André getroffen hat, später mit 2 anderen, und zwar am 30. Juli oder in der Nacht vom 30. auf den 31. Juli in Brandenburg in der Nähe von Berlin festgenommen wurde, nachdem sie versucht haben sollen, 3 Bundeswehrfahrzeuge in Brand zu stecken. Da war kein Mensch in der Nähe, die sind meines Wissens auch gar nicht abgebrannt. Die 3 sind dann festgenommen worden, und weil die ja mit André zu tun hatten, der schon seit einem Jahr Terrorist sein soll, wurde André dann eben auch mit festgenommen und ihnen allen wurde vorgeworfen, die militante Gruppe zu sein. Die anderen 3, die da auch noch mit dazugehören sollen, sind nicht festgenommen worden. Es sind, glaube ich, etwa 15 Wohnungen und Arbeitsplätze durchsucht worden. Und dann stand ich alleine da mit meinen Kindern, ohne Mann, und war ziemlich geschockt. Mir wurde dann klar, dass diese Überwachung schon sehr, sehr lange läuft, dass auch mein Telefon überwacht wird, dass meine E-Mails gelesen werden, dass wir eine Videokamera vor dem Haus haben, dass wir eine Videokamera hinter dem Haus hatten, dass uns, also bei mir weiß ich das jetzt tatsächlich nicht genau, weil gegen mich ja nicht ermittelt wird, aber eben permanent Leute mitlaufen, die alles beobachten. Es gibt minutiöse Protokolle in den Akten. André Holm verlässt mit 2 Kindern und einer Leergutkiste das Haus. 10 Minuten später, André Holm kehrt mit 2 Kindern und ohne Leergutkiste wieder nach Hause zurück. Seitenweise sowas. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich verdaut habe, was das dann für mein Leben bedeutet. 3 Wochen später ist André zum Glück von der Haft verschont worden. Der Haftbefehl bestand weiter, aber er ist dann auf Kaution freigelassen worden. Die Bundesstaatsanwältin hat Beschwerde eingeleitet gegen diese Entscheidung, und dann hat der Bundesgerichtshof darüber zu befinden gehabt, ob der Beschwerde stattgegeben wird, was bedeutet hätte, dass André wieder in Untersuchungshaft gemusst hätte. Die haben dann 2 Monate gebraucht, bis sie zu dieser Entscheidung gekommen sind, während derer wir die ganze Zeit damit rechnen mussten, dass er, sobald die Entscheidung fällt, und das stand kein Termin fest, das hätte immer sein können, sofort wieder festgenommen wird. Glücklicherweise ist diese Entscheidung sehr gut ausgegangen. Nicht nur wurde der Beschwerde nicht stattgegeben, sondern der gesamte Haftbefehl wurde aufgehoben mit einer wirklich großartigen Begründung, wo unter anderem der Satz drin vorkommt, bloße Vermutungen reichen nicht. Der Bundesgerichtshof hat also gesagt, es bestand Grund für einen Anfangsverdacht und der Anfangsverdacht ist halt das, womit Ermittlungen beginnen. Also, dass womöglich er der Autor von den Erklärungen der militanten Gruppe hätte sein können, dass er ganz, also fanden sie, sich irgendwie konspirativ verhalten hat. Aber auch da hat der Bundesgerichtshof gesagt, E-Mails zu verschlüsseln oder sein Telefon nicht mitzunehmen, wenn man sich in Ruhe unterhalten will, ist völlig legitim. Das ist nicht kriminell und nicht terroristisch und kann man auch niemandem zum Vorwurf machen. Und das waren ziemlich großartige Entscheidungen in diesem Beschluss. Und das Ergebnis, wie gesagt, war, dass der Haftbefehl komplett aufgehoben wurde. Das war Ende Oktober. Die anderen drei, die mit festgenommen worden waren, saßen die ganze Zeit in Untersuchungshaft und haben daraufhin dann auch Haftbeschwerde eingelegt, weil die ja erst durch den Kontakt zu André zu Terroristen geworden waren. Ansonsten wäre das, wenn man so will, ein normaler Brandanschlag gewesen oder Brandstiftung, die man ihnen hätte vorwerfen können. Und nachdem ja der Hauptterrorist nun offensichtlich nicht mehr so wirklich einer war, haben die eben Beschwerde gegen die Untersuchungshaft eingelegt und Ende November ist dann entschieden worden, dass die Untersuchungshaft tatsächlich für sie auch erstmal aufgehoben wird. Die haben eine Haftverschonung auch bekommen. Und insgesamt, das war auch eine ganz relevante Entscheidung für die gesamte öffentliche Debatte, würde ich sagen, um Thema innere Sicherheit in Deutschland auch, ist entschieden worden, dass das kein Terrorismusfall ist. Das ist vorher ziemlich viel diskutiert worden. Ist das, also was ist Terrorismus, wenn der 11. September nicht wirklich terroristisch ist, was Brigitte Tsipras, die Bundesjustizministerin, im Spiegel-Interview so gesagt hat, sind dann drei Leute, die irgendwann nachts drei leerstehende Fahrzeuge anzünden wollen und es nicht tun und niemanden gefährden, sind das dann Terroristen? Und das hat der Bundesgerichtshof verneint. Wir warten jetzt auf die Eröffnung des Verfahrens. Die Ermittlungen laufen ganz normal weiter. Die Überwachung, davon gehen wir aus, findet auch weiter statt und ich hoffe sehr, dass dabei rauskommen wird, dass die alle nicht wieder inhaftiert werden.
Ist das nicht schon ein Präzedenzfall für politische Verfolgung?
Ich bin nicht wirklich eine Expertin im Bereich Terrorismusverfahren, muss ich sagen. Es gibt 129a-Verfahren in der Bundesrepublik, solange wie es diesen Paragraphen gibt. Das ist seit über 30 Jahren. Viele auch. Es laufen auch parallel jetzt eine Reihe anderer solcher Verfahren gegen linke politische Aktivisten. Die sind in vielen Aspekten sehr ähnlich gelagert. Die Überwachung ist ähnlich. Die Absurdität der Vorwürfe ist in vielen Punkten sehr ähnlich. Also da gibt es einen Fall zum Beispiel gegen eine Reihe von relativ jungen Antifaschisten, bei denen ist zentral in den Ermittlungen bemerkt, dass ihnen vorgeworfen wird, dass sie sich nicht an den G8-Protesten beteiligt haben, dass sie sich nicht über Antimilitarismus am Telefon unterhalten, dass sie nicht zu bestimmten Themen aktiv sind. Und weil das alles nicht stattfindet, ist das ja so konspirativ, dass sie ganz offensichtlich wirklich schlimme Terroristen sein müssen. Und das ist jetzt alles kein Spaß, sondern ganz ernsthaft sind das eben die Verfahren zur Verfolgung von politischen Aktivisten in der Bundesrepublik. Und das sind keine Einzelfälle leider, sondern kommt relativ viel vor. Und man kann aber auch sehr gut zeigen, dass das Verfahren sind, die gegen Leute gerichtet sind, die links sind und politisch aktiv sind. Und das ist, glaube ich, auch unstrittig, dass 129a-Verfahren vor allen Dingen deswegen geführt werden, damit die Ermittlungen geführt werden können. Also dass das BKA die Genehmigung hat, Telefone abzuhören, Internetverkehr zu überwachen, Leuten nachzulaufen, Videokameras einzusetzen und so weiter und jede Menge andere Leute festzustellen, rauszukriegen, wer hat mit wem zu tun, wer macht mit wem was, welche Themen werden von wem bearbeitet, warum und wie. Und ganz häufig werden die Verfahren dann wieder eingestellt und die Leute, die betroffen sind, kriegen davon überhaupt nichts mit. Es gibt ein bisschen unterschiedliche Zahlen, das rangiert aber zwischen 3% und 5% dieser Verfahren, die tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren führen und alle anderen werden vorher eingestellt. Und in der Regel, wie gesagt, wissen die Leute das nicht. Wir wissen bei den 4 Verfahren, die es momentan gibt, dass da 40 Leute beschuldigt werden und grob 2000 Leute namentlich in diesen Ermittlungsakten erwähnt sind, die in irgendeiner Form mit denen zu tun hatten und gegen die dann auch in den Bereich dieser Überwachungsmaßnahmen geraten sind. 2000 Leute in der deutschen Linken wahrscheinlich primär, aber eben auch natürlich Familie oder Kollegen oder Leute, die mit denen zusammenwohnen, die alle in irgendeiner Form wegen dieser Vorwürfe überwacht werden. Also Präzedenzfall würde ich sagen, nein, eher klassisch, typisch, aber keiner dieser Fälle hat bisher so viel Aufmerksamkeit bekommen wie dieser.
Du hast in deinem Vortrag aufgezeigt, dass es mit den jetzigen Gesetzen schon ziemlich möglich ist, ein Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Unsere Politik versucht ja verstärkt an den Gesetzen weiterzudrehen. In Österreich kommt ab 1.1. ein verschärftes Sicherheitspolizeigesetz, was bei euch das Pendant, das BKA-Gesetz ist. Und das wird ungefähr angeglichen an eure Verhältnisse. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man vielleicht ein bisschen in die Zukunft blickt? Oder wie könnte das für euch in Zukunft noch schlimmer werden, als es jetzt schon ist?
Schwer vorstellbar. Ich finde das schon ausreichend unangenehm, was jetzt gerade stattfindet.
Schon klar.
Wage ich jetzt gerade keine Prognosen. Ich bin auch hier wieder keine Expertin im Bereich Überwachungstechnik oder ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel schlimmer das noch wird, obwohl ich sicherlich davon ausgehe, dass also zum Beispiel die gerade beschlossene Vorratsdatenspeicherung, also die Tatsache, dass nicht nur bei uns alle E-Mails gespeichert und gelesen werden und der gesamte Internetverkehr, sondern dass das regulär für die gesamte Bevölkerung ganz normal passiert, das finde ich schon tatsächlich sehr gruselig, muss ich sagen. Ich fand es auch für mich selber persönlich spürbar, einen Unterschied vorher im Internet zu surfen und zu denken, naja, wenn ich jetzt kein Tor benutze, also keine Methoden, um das zu anonymisieren, was ich tue, dann ist es schon möglich, dass das Leute verfolgen, dass ich jetzt auf dieser oder jener Seite dies und das angucke und dann später zu wissen, dass das alles protokolliert wird, das fühlt sich deutlich anders an, das ist sehr unangenehm. Das ist tatsächlich so, dass du dir dann gut überlegst, welche Seiten du anklickst und welche nicht und wo du lieber die Finger davon lässt. Und das fand ich durchaus bemerkenswert. Und zu denken, dass das in Zukunft für alle Menschen ganz normal so sein wird, dass du immer das Gefühl hast, dass da irgendjemand mitliest, das finde ich, das müsste eigentlich noch sehr viel mehr diskutiert werden, weil ich glaube, dass den meisten Leuten vorläufig noch nicht so richtig bewusst ist, was das eigentlich mit ihnen macht. Genauso wie auch die Tatsache, dass das Telefon mitgehört wird. Ich glaube, das ist was, wo viele Leute ab und zu mal Scherze drüber machen. Das knackt jetzt so, da hört wohl jemand mit. Das ist wahrscheinlich was jeder schon mal am Telefon gesagt hat. Und wenn du dann aber weißt, da sitzen welche im Moment und hören zu, also in dem Moment, wo ich den Hörer abnehme und eine Nummer wähle, knickt es bei denen und dann sitzen da welche rund um einen Lautsprecher und hören mir zu, während ich mit meiner Mutter telefoniere, das fühlt sich ganz anders an. Das ist wirklich sehr unangenehm und du denkst dann auch die ganze Zeit darüber nach. Das wird ja dann alles aufgeschrieben und die relevanten Sachen werden auch noch irgendwie kommentiert und bewertet und das merke ich, wie das bei mir im Kopf abläuft, dass ich mir überlege, wie finden die das jetzt und was denken die darüber und auch anders formuliere, um ja möglichst eindeutig keine Fehlinterpretationen zuzulassen. Und wenn das dann permanent passiert und wenn das ganz normal ist und für alle Menschen, denke ich, dann sollten alle Menschen vielleicht lieber vorher schon mal sagen, dass sie das nicht so schön finden.
Also auf den Punkt gebracht, das kann alle treffen. Wie geht's dir denn hier auf dem Kongress? Du hattest Standing Ovation und fühlst du dich jetzt hier ein bisschen abgeschottet von den Überwachern oder verfolgt dich das wie ein Albtraum?
Ich glaube, dass ich hier beim Kongress von der Überwachung nicht abgeschottet bin. Ich weiß tatsächlich nicht ganz genau, ob ich permanent überwacht werde. Ich bin ja nicht selber beschuldigt. Ich bin ja nur die Freundin eines Beschuldigten. Ich gehe davon aus, dass mein Telefon weiter abgehört wird und das wird sicherlich auch hier auf dem Kongress stattfinden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass also eine Reihe von unterschiedlichen Behörden sich den Vortrag auch mit angehört haben. Insofern schützt mich der Kongress jetzt nicht. Es ist natürlich sehr angenehm, so viel positive Reaktionen zu bekommen. Das hilft auch wirklich sehr, wenn man mitkriegt, wie viele Leute da sehr sympathisierend reagieren und entsetzt sind und mir gut zureden, dass ich das genauso weitermachen soll wie bisher. Das heißt, ziemlich viel darüber zu veröffentlichen, wie das eigentlich alles so ist mit dieser Überwachung. Das ist sehr angenehm, logisch. Ist auch angenehm, ein so wohlwollendes Publikum zu finden. Also so viele Leute, die dann noch mehr darüber hören wollen und sich dafür interessieren, was sich davon unterscheidet, dass man normalerweise davon ausgeht, naja, die ganze Gesellschaft ist total apathisch, die interessiert überhaupt gar nichts, sie kann nichts mehr schocken, die nehmen das alles so hin, das ist oft so und gleichzeitig denke ich schon auch, dass wenn man persönlich darüber erzählt, dass das Leute schon berührt und vielleicht dann auch dazu bringt, irgendwas dagegen zu tun, doch. Und zweiten Teil der Frage habe ich vergessen.
Du hattest Standing Ovation, wie ist der damit gegangen? Also, aber du hattest das eigentlich für mich eh schon beantwortet mit positiver Reaktion. Was ich jetzt noch gerne wissen wollte, ist, wenn du versuchst, dich mit anderen Leuten auszutauschen in der Familie oder mit Bekannten, mit Freunden, inwieweit können die das nachvollziehen? Fühlen sich die da betroffen oder ist das, kennst du da viele Menschen, die so diesen Paradigmenwechsel unterliegen, so mir ist das eigentlich egal und ich habe eh nichts zu verbergen oder hast du da irgendwie Erfahrungen, dass es Leute gibt, die aufgrund deines Falles dann plötzlich denken, Moment, das kann ja mich betreffen?
Das sind zwei unterschiedliche Fragen so ein bisschen. Die Frage der Reaktion direkt darauf, was ich erzähle, kann ich sagen, die ist durchweg sehr schockiert. Also ist mir überhaupt nicht passiert, dass Leute mit den Schultern zucken und sagen, die spinnt oder die übertreibt oder das interessiert mich nicht oder betrifft mich nicht. Das ist wirklich durchgängig so, dass Leute da auch alle immer sehr solidarisch waren. Die Frage, ob Menschen jetzt denken, dass sie selber das nicht betrifft, kann ich nicht so genau beantworten. Das sagen die dann in der Regel so nicht. Dieses Ich habe nichts zu verbergen ist mir in diesem Kontext auch so nicht begegnet. Kenne ich auch sonst sozusagen, bevor das alles passiert ist, ist mir das häufiger mal vorgekommen, dass Leute fanden, was so, wieso soll ich meine E-Mails verschlüsseln? Ich habe ja nichts zu verbergen. Das ist ja eher ein Klassiker. Ist jetzt eher so, dass Leute anfangen, darüber nachzudenken und zu sagen, das scheint ja dann aber nicht mehr zuzutreffen, wenn einem aus wirklich allem irgendwas gedreht werden kann, wenn es böswillig und das ist offensichtlich so dazu benutzt wird, dir zu unterstellen, wärst Terrorist, dann ist das ja offensichtlich tatsächlich gefährlich. Das ist eher eine Reaktion, die gekommen ist, weil dieser Fall eben auch wirklich so wahnsinnig viele unglaublich absurde Merkmale aufweist. Und auf der anderen Seite aber auch tatsächlich nicht so überraschend ist, weil Linke eben genau mit diesen Methoden verfolgt werden. Auch beispielsweise Ausländer oder Flüchtlinge, das trifft ja da auch zu. Also insofern ist es eher so, dass Leute anfangen nachzudenken und dieses Moment, ich hoffe, dass mich das nicht betrifft oder zu glauben, dass einen das nicht betrifft. Ich vermute, dass das doch immer noch bei vielen Leuten da ist. Finde ich auch völlig legitim zu hoffen, dass einem sowas nicht passiert. Ging mir selber ganz genauso. Also ich habe natürlich, wenn man in Deutschland linke Politik macht und zuletzt zum Beispiel gegen den G8 protestiert, dann hast du natürlich irgendwo im Hinterkopf, dass das eventuell Aufmerksamkeit erregt oder zumindest beobachtet wird oder vielleicht jemand dein Telefon mithört oder eventuell deine E-Mails mitliest. Und gleichzeitig kenne ich dieses Gefühl, doch irgendwie davon auszugehen, dass es nicht passiert, dass man irgendwie hofft, dass das natürlich dir nicht passiert. In dem Moment, wo diese bewaffneten Beamten bei mir vorm Bett standen am 31. morgens, kann ich mich sehr deutlich an dieses Gefühl erinnern, zu denken, oh, jetzt sind sie da. So ist das jetzt. Und es geht mir bis jetzt so, dass ich die ganze Zeit trotzdem irgendwie hoffe, dass sie nicht immer zu mithören. Was Quatsch ist, weil ich weiß, dass sie also in meinem Fall jetzt tatsächlich die ganze Zeit mithören und ich kenne aber auch dieses Gefühl zu hoffen, dass es irgendwie an mir vorbeizieht. Das finde ich ganz normal und gleichzeitig glaube ich, dass sich mit diesem Fall zu beschäftigen vielen Leuten vor Augen führt, dass das eine sehr gewagte Hoffnung ist.
Hat euer Fall doch Öffentlichkeit bekommen? Gab es schon mal Versuche der Sabotage oder Einschüchterungsversuche, dass die einfach unbehelligt weiterarbeiten können? Oder ist das bis jetzt ausgeblieben?
Jein. Also so wirklich offensichtliche Sabotage in dem Sinne, dass unsere Webseite gehackt worden wäre oder sowas, hat es nicht gegeben. Einschüchterungsversuche würde ich sagen permanent. Also die gesamte so offensichtlich uns vor Augen geführte Überwachung, das hätte ja nicht sein müssen. Ich denke, die haben genügend Mittel, um Überwachung so durchzuführen. Und das ist ja das eigentliche Ziel von Überwachung, dass man nicht mitkriegt, dass sie stattfindet. Das hat schon so stattgefunden, damit wir das merken.
Und seine Form des psychischen Druck wird ausgeübt.
Würde ich schon sagen. Und witzigerweise muss man sagen, auch das fand ich schon fast wieder banal in der Art, wie das stattgefunden hat, hat die wahrnehmbare Überwachung immer dann stark zugenommen, kurz vor den Entscheidungen des Bundesgerichtshofes. Also beispielsweise bei der zweiten Entscheidung, wo es darum ging, ob André jetzt wieder in die Untersuchungshaft zurück muss, ob der Haftbefehl weiter ausgesetzt wird oder nicht, wo die Bundesstaatsanwaltschaft stark mit Fluchtgefahr von ihm zum Beispiel argumentiert hat, da war das ganz, ganz deutlich spürbar. Und wir waren so ein bisschen verblüfft und dachten, das ist aber eigenartig und haben also verschiedene Leute uns auch bestätigt, naja, das ist natürlich, um den Druck anzuziehen, um zu testen, ob er dann jetzt abhaut oder nicht. Ich dachte, das ist ja irgendwie, also das ist ja wirklich total bodenlos, wirklich auch wahnsinnig niveaulos. Und letzten Endes, naja, klar, Kriminalpolizei, nicht wahr? Natürlich funktionieren die so. Natürlich sind wir für die Feinde, die sie verfolgen und andere, dem sie das alles nachweisen wollen. Und es es fällt mir bis jetzt schwer, mich mit dieser Rolle zurechtzufinden, dass wir jetzt in diesem Feindbild Terrorismus stecken, wo wirklich so nach ganz klassischer Tatortmanier quasi vorgegangen wird und so ein bisschen Druck ausgeübt wird, um zu gucken, was dann passiert. Und das machen sie aber eben auch tatsächlich, indem sie ganz offensichtlich auf der Straße stehen und ganz offensichtlich mit den Telefonüberwachungen dass das irgendwie so stattfinden lassen, dass das überhaupt nicht zu übersehen ist, dass das gerade stattfindet.
Wenn man jetzt deine Geschichte hört und sich betroffen fühlt, wie kann man sich mit dir austauschen, wie kann man euch unterstützen? Ist ja nicht eine gerade einfache Situation, in der ich jetzt befindet.
Sich mit mir austauschen kann man zum Beispiel, indem man meinen Blog liest, wo es ja auch möglich ist, Kommentare darunter zu schreiben, wo auch über die Kampagne zu diesem Verfahren eine E-Mail-Adresse angegeben ist, über die man mich erreichen kann.
Sagst du uns die Adresse, wo man die findet?
Der Blog ist auf der Seite analyst.noblogs.org. Die Webseite zum Verfahren heißt einstellung.so36.net. So36 wird geschrieben SO, die beiden Buchstaben und dann die Zahl 36.net. Da sind auch wirklich sämtliche Informationen zum Verfahren, ein umfangreicher Pressespiegel und auch Materialien, die man sich runterladen kann, zum Beispiel, wenn man selber Veranstaltungen machen will. Was man auch machen kann natürlich, ist uns einladen zu Veranstaltungen, um eine eigene Öffentlichkeit zu schaffen. Und würde ich auch also für vollkommen sinnvoll und gut halten, weil ich glaube, dass man damit tatsächlich viele Leute erreichen kann und einfach mehr erfahren kann, auch zu dem Verfahren und vielleicht auch den Überlegungen, was das anderswo, also was es für Parallelen gibt beispielsweise oder was man daraus lernen kann oder eben auch was man dann dagegen tun kann.
Ja, neben der mentalen Stärke, die ihr beweisen müsst und aufbringen müsst, kostet ja auch die Anwälte und so Geld. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, finanziell zu unterstützen. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, richtig. Das hätte ich jetzt natürlich auch gleich selber sagen müssen. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Es sind ja 7 Leute beschuldigt. Die haben teilweise mehr als einen Anwalt. Das sind, glaube ich, 10 oder 11 Anwälte. Und alleine im Monat haben wir über 5.000 Euro an Anwaltskosten, was tatsächlich eher wenig ist, wenn man so will, weil man sich ja ausrechnen kann, wie viel die dann im Monat kriegen für ziemlich viel Arbeit, die sie machen. Im ersten halben Jahr, als noch Leute in Untersuchungshaft waren, war dann auch deren Miete zu bezahlen, Arbeitsausfall, Sozialversicherung und unendlich viel anderes. Das heißt, wir brauchen sehr viel Geld und die Daten für die Spendenkonten sind auch auf der Webseite.
Das heißt, um das Bild ein wenig zu schärfen, es gibt ja immer eine größere Kluft zwischen Arm und Reich. Wenn das mal jemanden trifft, der in der unteren Einkommensschicht fällt und plötzlich in Untersuchungshaft und zum Beispiel sich nicht mehr einen Anwalt leisten kann, kann es passieren, dass man von heute auf morgen obdachlos ist, wenn ich das so richtig raushöre, wenn man keine Unterstützung hat und keine Öffentlichkeit.
Ja, das ist absolut richtig. Das ist also auch für uns so, dass wir nicht in Geld baden, gar nicht. Und die Arbeitssituation, also unsere jetzt nicht besser geworden ist mit diesem Verfahren, das muss ich schon auch sagen. Und ja, sicher, also in dem Moment, wo du in Untersuchungshaft landest, verdienst du nichts mehr. Und wenn du dann niemanden hast, der deine Wohnung für dich bezahlt, dann ist sie wahrscheinlich ziemlich bald weg. Mhm. Arbeitsstelle natürlich genauso. Also einer der Beschuldigten hat auch seinen Job verloren in dieser Zeit. Und anderen Leuten sind, ein Mietvertrag gekündigt worden. Bankkonten plötzlich haben sich in Luft aufgelöst, ohne Angabe von Gründen. Also da gibt es unendlich viel, was auch mit Kosten verbunden ist.
Das heißt also, eine Eigendynamik, die da entstehen kann, die einem ziemlich in ein tiefes schwarzes Loch reißen kann, sozusagen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das geht auch sehr vielen Leuten so. Ich glaube, wenn ich nicht so viel öffentliche Unterstützung gehabt hätte, dann würde es mir jetzt auch wirklich wahnsinnig schlecht gehen. Ich bin unglaublich froh darüber, dass ich mich entschieden habe, nach einer Weile der Überlegung eine bestimmte Öffentlichkeit zu suchen, weil mir das zu viel Unterstützung verholfen hat. Und ich glaube, nur so kann man da einigermaßen heile durchkommen. Wenn ich mir überlege, wie es den ganzen Leuten geht, die diese Aufmerksamkeit nicht haben, muss ich sagen, dass das mehr Unterstützung, glaube ich, wirklich sinnvoll wäre, weil das ohne das hält man das, glaube ich, nicht aus.
Letzte Frage, woher nimmst du die Kraft, den Tag zu überstehen und kann man auch inhaltlich irgendwie euch unterstützen? Oder gibt es eine Message, die du rüberbringen willst?
Woher nehme ich die Kraft? Ich habe ja gar keine Alternative. Also ich finde, zusammenbrechen und mich jetzt depressiv im Bett verkriechen ist nicht wirklich eine, zu dem ich Kinder habe und alleine deswegen auch weiter funktionieren muss. Das war zumindest, also am Anfang ging es mir wesentlich schlechter, als auch völlig unklar war, ob André auf Jahre im Knast verschwindet oder so. Inzwischen wäre es jetzt euphemistisch zu sagen, wir hätten uns an diesen Zustand gewöhnt. Aber natürlich setzt irgendwann eine Form von Gewöhnung ein, wo du akzeptierst, dass das jetzt eben so ist, auch wenn du dir das nicht selber ausgesucht hast und eine Form von Umgang findest, wie man mit sowas zurechtkommt. Und wie gesagt, also wenn man hier vor einem Saal von Hunderten von Leuten steht, die in Standing Ovations zum Schluss applaudieren, das also fand ich schon auch ein bisschen eigenartig und war mir nicht ganz sicher. Aber das gibt einem natürlich ein wirklich gutes Gefühl im Unterschied zu Leuten, die mit sowas ganz alleine stehen. Daher eben kommt Kraft und wie uns zu unterstützen ist. Also ich denke, jede Form auch inhaltlicher und politischer Auseinandersetzung mit Fragen von Überwachung und der Innenpolitik, die europaweit in diesem sogenannten Krieg gegen Terror hier stattfindet, ist sinnvoll und wichtig. Also sowohl was diese Formen von technischer Überwachung und die neuen Polizeigesetze angeht, als auch die Auseinandersetzung damit, was ist das eigentlich mit diesem Terrorismus und warum findet das überhaupt statt und was ist das eigentliche Ziel davon, wenn die gesamte Bevölkerung in Schreck und Angst versetzt wird, weil womöglich irgendein Terroranschlag droht, der ja in den allermeisten Fällen nicht stattfindet. Sich damit zu beschäftigen, was das eigentlich soll und wo das dann eigentlich hinführen wird und was dagegen zu tun ist, das ist, glaube ich, wirklich hilfreich.
Du, dann danke dir für die Geduld. Ich hoffe, für euch geht die Sache gut aus. Ich wünsche dir alles Gute und ja, bleib uns gesund und gewogen.
Dankeschön.